SWR 2 Essay.
Er beschwor das sanfte Gesetz, das in der Welt herrsche, und war doch ein Meister in der Schilderung von Naturkatastrophen. Allerdings kommt das Verhängnis bei Adalbert Stifter meist sachte daher. Die Natur zeigt ihre Übermacht auf gänzlich gelassene Weise. Stifters Helden gehen unter in endlosen Schneefällen, verlieren sich in unabsehbaren Wäldern, werden geräuschlos von Flüssen verschluckt. Dem Kosmos liegt nichts an unserem Überleben. Hören Sie, die ungeheure Entbehrlichkeit des Menschen. Adalbert Stifters anthropofugale Erzählkunst. Essay von Manfred Koch. Regie Nicole Paulsen.
Linz, 28. Jänner. Heute um 8 Uhr früh starb hier der Herr Hofrat Adalbert Stifter an Zehrfieber infolge Leberatrophie. Er starb ergeben in den Ratschluss Gottes und hinterlässt eine trauernde Witwe, die ihm im Leben mit aller Liebe zugetan war. Friede seiner Asche.
Mit diesen Worten übermittelte die Linzer Zeitung vom 29. Januar 1868 einem respektvoll erschütterten Publikum die Nachricht vom Ableben des größten österreichischen Erzählers seiner Zeit. Fast alles an ihnen war falsch. Stifter starb nicht an einem Zehrfieber. Er hatte sich in einer nächtlichen Panikattacke mit dem Rasiermesser die Kehle durchtrennt. Um ihn trauerte keine liebe Frau. Amalia Stifter hatte den dicklichen, von Pockennarben entstellten Mann aus Eigennutz geheiratet. Freunde des Paars vermuteten, sie habe nie eines seiner Werke gelesen. Auf seinem Grab ließ sie seine offiziellen Titel vermerken. An den Schriftsteller Stifter erinnerte nichts.
Die größte Freude, welche du mir zu dem heutigen Tage, dem Jahrestage unserer Vermählung, hättest machen können, hast du mir durch deinen Brief gemacht, welcher die Worte enthält, die dir dein Herz zur Erinnerung an jene Stunde eingab, in welcher wir den Ehebund für dieses Leben schlossen. Schönere, edlere, liebevollere Worte hätten nicht gesprochen werden können. Ich sage dir den innigsten, treuherzigsten und heißesten Dank für deine liebevolle, feierliche und fromme Gesinnung. Das Herz der teuren Gattin, das Herz des Gatten ganz sein nennen zu können, in einem Herzen sich einzig und ohne Ende geliebt wissen, ist doch das süßeste Glück dieser Erde. Und alles, was man an Taten und Gesinnungen sich unterfängt, ist doch zuletzt eitel Stückwerk und Flickwerk.
So überschwänglich beglückwünscht Stifter seine Frau zum 28. Hochzeitstag im November 1865. Litaneien dieser Art durchziehen seine Briefe an Amalia. Auch an ihnen ist alles falsch. Aber es handelt sich um eine kompliziertere Falschheit. Keine Heuchelei, sondern Beschönigungen des Eheelends, an die er selbst glauben wollte. Der Gattenliebe-Kitsch in Stifters Briefen ist Selbstüberredung zur Ergebung in ein unabänderliches Schicksal. Auch von Stifters Seite war es keine Heirat aus leidenschaftlicher Zuneigung gewesen. Amalia war die Ersatzfrau für seine große Liebe Fanny Greipel, die er als Student und mittelloser Hauslehrer in den Jahren 1827 bis 1835 so lange hingehalten hatte, bis sie schließlich einen Finanzbeamten mit dem sinnigen Namen Josef Fleischhandel heiratete. Die fahrlässige Zerstörung der wahren Liebesbeziehung, die sich nie wieder gut machen lässt, sollte zu einem durchgängigen Thema in Stifters Werk werden.
Sechs Forellen taugten ihm gerade als Vorspeise, und die Krebse wurden in Dutzenden gezählt. Besonders hielt er auf ein gutes Souper, meist nach dem Theater. Sehr oft musste ein gebratenes Huhn bereit sein, eine Flasche starken Weines, gutes Dessert, besonders Datteln bester Sorte.
Mit den Liebesbeteuerungen panzerte Stifter sich sprachlich gegen die Eherealität, mit Amalias Essen leiblich. Die Leberatrophie infolge einer grotesk ungesunden Ernährung war verbürgt. Sie hätte auch ohne den Griff zum Rasiermesser bald zum Tode geführt. Aber nur so, die Wirklichkeit geistig durch einen Kitsch, körperlich durch einen Fettkordon von sich abpuffernd, konnte er sein bürgerliches Leben als pflichtbewusster Schulrat und Familienvorstand bewältigen. Adalbert Stifter war ein zutiefst unglücklicher, von Ängsten gepeinigter Mann, der sich zeitlebens bemühte, nicht nur nach außen, sondern auch vor sich selbst eine Glücksfassade aufzubauen. In jener Januarnacht des Jahres 1868 brach sie zusammen. Von der grausigen Todesart erfuhr die Öffentlichkeit nichts. Geistliche begleiteten den Selbstmörder beim Leichenbegängnis, Honoratioren legten Kränze nieder und die Trauermusik dirigierte der Linzer Domorganist Anton Bruckner. Der Einbruch der Katastrophe in die Idylle. Das ist die Konstellation, die Stifters Werk beständig umkreist. Seltsamerweise hat man lange allein den Idylliker in ihm sehen wollen und den Katastrophendichter ignoriert. Ein Grund könnte sein, dass die Gewalten, die das menschliche Leben aus der Bahn werfen, bei Stifter so harmlos, sachte, ja oft betörend schön daherkommen. Nehmen wir seine berühmteste Erzählung Bergkristall. Die Geschichte von zwei kleinen Kindern, die sich am Weihnachtsabend im Gebirge verirren und auf wunderbare Weise gerettet werden. Wie alle Stifter-Novellen beginnt Bergkristall mit einer ausgiebigen Beschreibung des Handlungsorts. Vorgeschaltet sind in diesem Fall noch allgemeine Betrachtungen zu Weihnachten als dem Wunscherfüllungsfest der bürgerlichen Kleinfamilie.
Man pflegt den Kindern die Geschenke zu geben, die das heilige Christkindlein gebracht hat, um ihnen Freude zu machen. Man zündet Lichter und meistens sehr viele an, die oft mit den kleinen Kerzlein auf den schönen grünen Ästen eines Tannen- oder Fichtenbäumchens schweben, das mitten in der Stube steht. Dann geht die Tür auf, die Kleinen dürfen hinein, und bei dem herrlichen, schimmernden Lichterglanze sehen sie Dinge auf dem Baume hängen oder auf dem Tische herumgebreitet, die alle Vorstellungen ihrer Einbildungskraft weit übertreffen, die sie sich nicht anzurühren getrauen, und die sie endlich, wenn sie sie bekommen haben, den ganzen Abend in ihren Ärmchen herumtragen und mit sich in das Bett nehmen. Wenn sie dann zuweilen in ihre Träume hinein die Glockentöne der Mitternacht hören, durch welche die Großen in die Kirche zur Andacht gerufen werden, dann mag es ihnen sein, als zögen jetzt die Englein durch den Himmel.
Christkindlein, Kerzlein, Tannenbäumchen, Ärmchen, Englein. Man versteht, warum Friedrich Heppel, Stifters Intimfeind unter den Schriftstellern dieser Zeit, ihn das überschätzte Diminutivtalent nannte. Solche Weihnachtsputzigkeit ist freilich nur die Folie für die beinahe tödliche heilige Nacht, die die beiden Kinder im Hochgebirge verbringen. Konrad, ein etwa 10-jähriger Knabe, darf am Weihnachtstag, da die Wege noch frei von Schnee sind, mit seiner kleinen Schwester Sanna die Großeltern im Nachbardorf besuchen. Der Weg führt über einen Bergrücken, auf dessen Scheitel eine Unglückssäule, die an einen verunglückten Bäcker erinnert, die Abzweigung ins Tal markiert. Von der Großmutter liebevoll mit Geschenken versehen, begeben sich die Kinder am Nachmittag auf den Heimweg. Ein plötzlich einsetzender Schneefall beunruhigt sie nicht. Sie erfahren ihn vielmehr als lautlose Verzauberung der Welt.
Die Freude der Kinder war sehr groß. Sie traten auf den weichen Flaum, suchten mit dem Fuß absichtlich solche Stellen, wo er dichter zu liegen schien, um dorthin zu treten und sich den Anschein zu geben, als warteten sie bereits. Sie schüttelten den Schnee nicht von den Kleidern ab. Es war große Ruhe eingetreten.
Die Freude über die weiße Pracht weicht nur allmählich einer wachsenden Besorgnis. Stifters Meisterschaft besteht darin, dass er völlig apsychologisch erzählt. Nichts verlautet über die Gefühle der Kinder. Alles ist verlegt in ihr Gespräch, in dem der Knabe sich bemüht, gefasst zu wirken, um der Schwester Mut zu machen. Sanna weiß instinktiv, dass sie die Abzweigung ins Elterndorf verpasst haben. Wiederholt fragt sie Konrad, wo sie denn seien. Und immer erläutert er, verständig wie ein Erwachsener, was sie tun müssten, um den rettenden Abstieg zu finden. Immer sind seine Auskünfte Fehleinschätzungen, Und immer, insgesamt 17-mal, sagt Sanna gehorsam: Ja, Konrad, und folgt ihm weiter in die Irre.
Es war wieder nichts um sie als das Weiß, und ringsum war kein unterbrechendes Dunkel zu schauen. Es schien eine große Lichtfülle zu sein, und doch konnte man nicht 3 Schritte vor sich sehen. Alles war, wenn man so sagen darf, in eine einzige weiße Finsternis gehüllt. Und weil kein Schatten war, so war kein Urteil über die Größe der Dinge, und die Kinder konnten nicht wissen, ob sie aufwärts oder abwärts gehen würden, bis eine Steilheit ihren Fuß fasste und ihn aufwärts zu gehen zwang.
Beinahe unmerklich geht die weiße Finsternis der Schneelandschaft über in die Regionen des ewigen Eises. Und wieder ist nicht die Rede von Verzweiflung und Angst der beiden, stattdessen kindliches Staunen angesichts der erhabenen Schönheit dieser Todeszone.
Wie sie so unter die Überhänge hineinsahen, gleichsam als gäbe ihnen ein Trieb ein Obdach zu suchen, gelangten sie in einen Graben, der gerade aus dem Eise hervorging. Er sah aus wie das Bett eines Stromes, der aber jetzt ausgetrocknet und überall mit frischem Schnee bedeckt war. Wo er aus dem Eise hervorkam, ging er gerade unter einem Kellergewölbe heraus, das recht schön aus Eis über ihn gespannt war. Die Kinder gingen in dem Graben fort und gingen in das Gewölbe hinein und immer tiefer hinein. Es war ganz trocken und unter ihren Füßen hatten sie glattes Eis. In der ganzen Höhlung aber war es blau. So blau, wie gar nichts in der Welt ist. Viel tiefer und viel schöner blau als das Firmament. Gleichsam wie himmelblau gefärbtes Glas, durch welches lichter Schein hineinsinkt.
Am Rand des Gletschers finden sie Zuflucht unter einer Felsformation, die eine Art Häuschen bildet und sie so vor der extremen Kälte und der Feuchtigkeit schützt. Als Sanna einzuschlafen droht, was unweigerlich zum Erfrierungstod führen würde, flößt Konrad ihr einen starken Kaffee ein, den ihm die Großmutter als Geschenk für die Eltern mitgegeben hatte. Schließlich versiegen aber auch seine Kräfte.
Wenn auch die Kinder das Fläschchen mit dem schwarzen Kaffee fast ausgeleert hatten, so würden sie den Schlaf nicht haben überwinden können, dessen verführende Süßigkeit alle Gründe überwiegt, wenn nicht die Natur in ihrer Größe ihnen beigestanden wäre und in ihrem Innern eine Kraft aufgerufen hätte, welche imstande war, dem Schlafe zu widerstehen. In der ungeheuren Stille, die herrschte, in der Stille, in der sich kein Schneespitzchen zu rühren schien, hörten die Kinder 3-mal das Krachen des Eises. Was das Starrste scheint und doch das Regsamste und Lebendigste ist, der Gletscher, hatte die Töne hervorgebracht. 3-mal hörten sie hinter sich den Schall, der entsetzlich war, als ob die Erde in 2 gesprungen wäre, der sich nach allen Richtungen im Eise verbreitete und gleichsam durch alle Äderchen des Eises lief. Die Kinder blieben mit offenen Augen sitzen und schauten in die Sterne hinaus.
3-mal kracht das Eis, wie im Märchen. Und es ist ja auch eine Hänsel-und-Gretel-Geschichte, die hier erzählt wird. Deutlich sind aber auch die Anspielungen auf die Bibel. Kaum, dass der Schall des Gletscherbruchs verhallt ist, erscheint am Himmel das Nordlicht, eine Erscheinung, die in Mitteleuropa äußerst selten zu beobachten ist. Dass die Natur in ihrer Größe Sanna und Konrad am Einschlafen hindert, dass ihnen ein Himmelslicht gleich dem Stern von Bethlehem in der heiligen Nacht schließlich den Weg ins Tal weist, all dies lässt an einen gütigen Gott denken, der vor allem die unschuldigen Kinder beschützt. Sanna ist denn auch am Ende überzeugt, sie habe den heiligen Christ gesehen. »O du mein geduldiges, du mein liebes, du mein herziges Kind«, antwortet die Mutter, gerührt von der Naivität der schon verloren geglaubten Tochter. Gerührt ist auch der Leser, der indessen weiß, dass es sich um Vorgänge handelt, die auch rein naturwissenschaftlich erklärbar sind. Stifter spielt mit beiden Deutungsmustern und lässt die Entscheidung in der Schwebe. Wenn Konrad seiner Schwester an einer Stelle verspricht, nach Überwindung eines letzten Eiswalls den Weg ins Tal wiederzufinden, macht die Wortwahl des Erzählers aber doch stutzig.
Jenseits wollten sie wieder hinabklettern. aber es gab kein Jenseits.
Adalbert Stifter ist der fulminanteste Schnee- und Eiserzähler der deutschen Literatur. Er ist es gerade dadurch, dass die Bedrohung, ja Auslöschung menschlichen Lebens in den Schrecken des Eises und der weißen Finsternis sich bei ihm fast gemütlich vollziehen kann. Seine Figuren müssen sich dabei nicht einmal in hochalpine Zonen begeben. In der Erzählung »Die Mappe meines Urgroßvaters« beschreibt Stifter einen ungeheuren Gefriervorgang, der die Alltagswelt einer Dorfgemeinschaft verwandelt. Der Held der Geschichte ist ein vorbildlicher Landarzt namens Augustinus, der auch unter widrigsten Witterungsbedingungen ausfährt, im Sommer in der Kutsche, im Winter mit dem Schlitten, um Patienten auf abgelegenen Gehöften zu besuchen. Am Ende eines besonders schneereichen Winters kommt es zu einem Temperatursturz, der die Wege gangbarer, zugleich aber auch gefährlicher macht.
Es wurde nach dem großen Schneefalle auch so kalt, wie man es kaum je erlebt hatte. Auf einer Seite war es gut, denn der tiefe Schnee fror so fest, dass man über Stellen und über Schlünde gehen konnte, wo es sonst unmöglich gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite war es auch schlimm, denn die Menschen, welche viel gingen, ermüdet wurden und unwissend waren, setzten sich nieder, gaben der süßen Ruhe nach und wurden dann erfroren gefunden, wie sie noch saßen, wie sie sich niedergesetzt hatten. Vögel fielen von den Bäumen, und wenn man es sah und sogleich einen in die Hand nahm, war er fest wie eine Kugel, die man werfen konnte.
Die eigentliche Katastrophe aber folgt erst. Eine plötzlich eintretende Inversionswetterlage führt dazu, dass der Niederschlag in den höheren Luftschichten zu Regen wird, der in Bodennähe, wo die Kälte sich gehalten hat, sofort gefriert. Über mehr als 20 Seiten hinweg beschreibt Stifters Landarzt die unheimliche Glasierung der Welt. Der Doktor ist mit seinem Kutscher Thomas gerade auf der Heimfahrt, als er bemerkt, dass seine Filzkappe sich nicht mehr abnehmen lässt. Wie eine Kriegshaube sitzt sie festgefroren auf seinem Kopf. Alles Vertraute wird nun nach und nach entstellt. Und wieder ist dieser Vorgang von einer eigentümlichen Schönheit, für das Auge wie für das Ohr.
Als ich ausstieg, bemerkte ich, dass das Überdach meines Regenmantels in der Tat ein Dach geworden war, das fest um mich stand. Und beim Aussteigen ein Klingelwerk fallender Zapfen in allen Teilen des Schlittens verursachte. Der Hut des Thomas war fest, sein Mantel krachte, da er abstieg, auseinander, und jede Stange, jedes Holz, jede Schnalle, jedes Teilchen des ganzen Schlittens war in Eis, wie in durchsichtigen, flüssigen Zucker gehüllt, selbst in den Mähnen. Wie tausend bleiche Perlen hingen die gefrorenen Tropfen des Wassers, und zuletzt war es um die Hufhaare des Fuchses wie silberne Borden geheftet. Ich ging in das Haus. Der Mantel wurde auf den Schragen gehängt, und wie ich die Filzkappe auf den Tisch des Vorhauses legte, war sie wie ein schimmerndes Becken anzuschauen.
Von den Hausdächern hängen bald riesige Eiszapfen herab, gleichsam ein Orgelwerk bildend, wie es heißt. Und tatsächlich entfaltet das Eis nicht nur ein Glitzerspiel von Lichteffekten, sondern auch eine vielstimmige Musik. Aus dem nahen Wald, von dessen dumpfem Glänzen und gleichmäßigem Schimmern eine rätselhafte Verlockung ausgeht, ist anfangs nur das Rieseln des Regens durch die Nadeln zu hören, das dem Erzähler zufolge die totenhafte Stille der Szenerie nicht stört, sondern vermehrt. Dann vereisen die Bäume aber bis in die kleinsten Zweige hinab und lösen bei jeder Berührung nie gehörte Klangketten aus.
Da hörten wir plötzlich in dem Schwarzholze, das auf dem schön emporragenden Felsen steht, ein Geräusch, das sehr seltsam war und das keiner von uns je vernommen hatte. Es war, als ob viele Tausende oder gar Millionen von Glasstangen durcheinander rasselten und in diesem Gewirre fort in die Entfernung zögen.
Die Unheimlichkeit steigert sich noch, als die ersten Bäume unter der Eislast zusammenbrechen und das Frostkonzert um weitere Klangfarben bereichern.
Ein helles Krachen, gleichsam wie ein Schrei, ging vorher. Dann folgte ein kurzes Wehen, Sausen oder Streifen. Und dann der dumpfe, dröhnende Fall, mit dem ein mächtiger Stamm auf der Erde lag. Der Knall ging wie ein Brausen durch den Wald und durch die Dichte der dämpfenden Zweige. Es war auch noch ein Klingeln und Geschimmer, als ob unendliches Glas durcheinander geschoben und gerüttelt würde. Dann war es wieder wie vorher. Die Stämme standen und ragten durcheinander. Nichts regte sich. Und das stillstehende Rauschen dauerte fort.
Stifter schrieb diese Zeilen in den Jahren 1840-41, noch zu Lebzeiten des Freiherrn von Eichendorff, der das Waldesrauschen zum Inbegriff romantischer Naturempfindung gemacht hatte. Auch Eichendorffs rauschende Wälder können unheimlich sein. Aber in der Eichendorff-typischen Verbindung mit Posthornklängen und den Liedern wandernder Jünglinge werden sie doch einbezogen in eine menschliche Lebenswelt, die Fühlung mit den Urgründen der Natur aufnehmen kann. Stifters rauschender Eiswald hingegen ist unmenschlich. Gerade in seiner reichen Orchestrierung aus Klirren, Klingeln, Krachen, Sausen, Brausen und Rasseln. Diese Naturwelt hebt nicht an zu singen, wenn der Mensch das rechte Zauberwort trifft. Ihre elementare Musik im ganzen Spektrum von den Glasharfentönen der Eiszweige bis hin zum furchtbaren Getöse der fallenden Stämme gibt vielmehr zu verstehen, dass der Mensch hier nicht eigentlich zu Hause ist. Die Stimmen dieser Natur richten sich an niemanden. Im Staunen über das nie Gesehene und nie Gehörte ahnt auch der gute Dr. Augustinus, dass der Mensch ein höchst fragiles Wesen ist, ausgesetzt einer Übermacht, die vorerst noch gelassen darauf verzichtet, ihn zu zerstören. Die Verlorenheit der Menschen in der Unermesslichkeit der Natur ist ein, wenn nicht das, Grundthema von Stifters Werk. Sie waren winzig kleine wandelnde Punkte in diesen ungeheuren Stücken, heißt es von den Kindern in Bergkristall bei ihrem Gang durch den schreckhaft blauen Gletscher. In anderen Erzählungen liegt der Akzent auf der zeitlichen Winzigkeit des Menschen, wenn die Figuren das Jahrmillionen umfassende Alter der Erde bedenken.
Wenn eine Geschichte des Nachdenkens und Forschens wert ist, so ist es die Geschichte der Erde. Die ahnungsreichste, die reizendste, die es gibt. Eine Geschichte, in welcher die der Menschen nur ein Einschiebsel ist. Und wer weiß es, welch ein kleines, da sie von anderen Geschichten vielleicht höherer Wesen abgelöset werden kann.
Und auch diese Perspektive auf die menschliche Nichtigkeit kann noch gesteigert werden. Im Extremfall bis zum kosmischen Erschrecken, dann ist es das Universum, das in erhabener Indifferenz auch noch den Untergang des Planeten Erde überdauert. Als erster hatte Blaise Pascal im 17. Jahrhundert in berühmt gewordenen Sätzen die kosmische Heimatlosigkeit des Menschen beschworen. Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern. Stifters Vision steigert dieses Schaudern noch.
Als ob auf der Erde etwas Ungestörtes, etwas Unvergängliches wäre. Ja, ist sie nicht am Ende selber vergänglich und wird eine Leiche, so wie die, die man jetzt so sorglich in ihrem Bauche verbirgt? Die Erde selber wird von den nächsten Sonnen nicht mehr gesehen. Und hätten sie dort auch Rohre, die 10.000-mal mehr vergrößerten als die unseren. Und wenn in jener Nacht, wo unsere Erde auf ewig aufhört, ein Sirius-Bewohner den schönen Sternenhimmel ansieht, so weiß er nicht, dass ein Stern weniger ist. Ja, hätte er sie alle einst gezählt und auf Karten getragen und zählte sie heute wieder und sieht seine Karten an, so fehlt keiner. Und so prachtvoll, wie immer, glüht der Himmel über seinem Haupte.
Dies ist das Extrem. Das Universum sieht die Erde verschwinden, ohne überhaupt Notiz davon zu nehmen. Der alltägliche, vertraute Normalfall ist indessen der irdische Himmel, der ungerührt über den Untergang menschlicher Wesen hinweggeht. Stifter wiederholt dieses Bild in seinen Erzählungen auf geradezu obsessive Weise. Eine Frau wird vom Blitz erschlagen, die Atmosphäre klärt sich und wie zum Hohn heißt es dann, Es ging kein Lüftchen und zeitweise sang noch die Lerche. In der Erzählung Abdias steht eine allgemeine Betrachtung über die Unvernunft des Seins gleich am Anfang.
Dort zum Beispiel weilt ein Strom in schönem Silberspiegel. Es fällt ein Knabe hinein. Das Wasser kräuselt sich lieblich um seine Locken. Er versinkt. Und wieder nach einem Weilchen weilt der Silberspiegel. Wie vorher.
Der schöne Silberspiegel, das lieblich sich kräuselnde Wasser. Gerade in der Vernichtung menschlichen Lebens erscheint die Natur einfach und schön. Sie ist nicht böse, nur unschuldig und in grandioser Manier gleichgültig gegenüber der Existenz einzelner Menschen wie der ganzen Gattung, die erdgeschichtlich eben ein folgenloses Einschiebsel ist. Dieses Wissen schwelt im Untergrund von Stifters Schreiben und bricht sich immer wieder Bahn. Gleichzeitig hat der konservative Österreicher sich stets als frommer Katholik präsentiert und auch die gütigen, sanften Helden seiner Erzählungen verweisen im Angesicht des Unglücks tapfer auf Gottes unerforschlichen Ratschluss.
Alles, was Gott sendet, ist schön, wenn man es auch nicht begreift. Und wenn man nur recht nachdenkt, so sieht man, dass es bloß lauter Freude ist, was er gibt. Das Leid legen wir nur selber dazu.
Der Privatmann Stifter, wie seine Figuren, postulieren einen verborgenen Sinnzusammenhang, der noch die schlimmsten Katastrophen einbegreifen soll. Doch diese Zuversicht, alles ist gut, heißt es immer wieder mit der Theodizee-Formel des 18. Jahrhunderts, steht in krassem Gegensatz zu den Beschreibungen einer gnadenlos willkürlichen Natur. In ihnen bringt Stifter es zur höchsten Meisterschaft, während die begütigende Litaneien den Leser bald ermüden. Stifters Werk vermittelt gegen den Willen des Autors einen anthropofugalen Blick auf die Welt. Eine Philosophie der Menschenflucht haben im 20. Jahrhundert Denker wie Émile Cioran und Ulrich Horstmann in lustvoll provozierenden Büchern vorgestellt. Sie plädieren dafür, endgültig Schluss zu machen mit dem Glauben, die Natur finde ihre Erfüllung in der Krone der Schöpfung, dem Menschen. Die Natur kann, dieser Lehre zufolge, nicht nur gut auf das werkzeugmachende Untier, das sie gnadenlos ausbeutet, verzichten. Die Befreiung von der Gattung Mensch wäre ihr sogar eine Erlösung. Viele Passagen bei Stifter lesen sich wie eine Vorwegnahme dieser Absage an die eigene Spezies. So, wenn er schildert, wie ein weiß gekleideter Reiter ein bis dahin von Menschen nicht betretenes Waldstück durchquert. Umgehend ist die Natur bemüht, diese Verwundung zu heilen.
Die Waldblumen horchten empor, das Eichhörnchen hielt auf seinem Buchenast inne, die Tagfalter schwebten seitwärts und die Zweiggewölbe warfen blitzende grüne Karfunkel und fliegende Schatten auf die weißen Gewänder. Stamm an Stamm trat rückwärts, bis nach und nach nur mehr weiße Stückchen zwischen dem grünen Gitter wankten. Aber auch der Reiter tauchte in die Tiefe des Waldes und verschwand. Und wieder nur der glänzende Rasen, die lichtbetupften Stämme, die alte Stille und Einöde und der darein redende Bach blieben zurück. Nur die zerquetschten Kräutlein suchten sich aufzurichten und der Rasen zeigte seine zarte Verwundung. Der Wald geht fast mit ebenem Boden dahin. Jenseits desselben aber steigen glänzende Wiesen mit einzelnen Fruchtbäumen besetzt in ein Tal hinab, das still und heimlich um die Bergeswölbungen läuft und von diesen Bergen zwei spiegelhelle dahinschießende Bäche empfängt. Die Wasser rieseln lustig über die geglätteten Kiesel, an dichten Obstwäldern, Gartenplanken und Häusern vorbei und von dort wieder in die Weinberge hinaus. Alles dieses ist so stille, dass man in mancher klaren Nachmittagsluft weithin den Hahn krähen hört oder den einzelnen Glockenschlag vernimmt, der von dem Turme der Kirche fällt.
Stifter war zweifellos ein Idylliker. Quantitativ überwiegen die idyllischen Naturbilder die katastrophischen deutlich. Meist handelt es sich um Schilderungen von Kulturlandschaften, in denen unter einem heiteren Himmel lachende Auenprangen durchflossen von emsigen Bächlein die blühende Obstwälder mit Feuchtigkeit versorgen. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man freilich noch in den schönsten Harmoniegemälden leise Irritationen. Glänzende Wiesen steigen hinab? Glockentöne erheben sich nicht zum Himmel, sondern fallen? Wer darüber hinwegliest, kann von Stifters Bildern des friedlichen Provinzlebens Seelentrost empfangen. Schlichte, arbeitsame Menschen genießen die Stille dieser Landstriche, die, man ahnt es, bald von lärmenden Großstädtern zerstört werden wird. Im Herkommen wurzelnd, gottesfürchtig und bescheiden, sorgen sie für den Erhalt einer vormodernen Lebenswelt, die noch eingebunden ist in die ursprünglichen, seit Ewigkeiten sich gleichmäßig vollziehenden Rhythmen der Natur. Langsam, umständlich, wiederholungssüchtig ist deshalb auch Stifters Prosa, was ihm schon zu Lebzeiten den Ruf einbrachte, der langweiligste Schriftsteller der deutschen Literatur zu sein. Der behäbige Adalbert Stifter, schrieb Friedrich Hebbel, habe es fertiggebracht, den Menschen ganz aus dem Auge zu verlieren, weshalb er nun seitenweise Butterblumen und Käfer beschreibe. 100 Jahre später, in einem Essay von Arno Schmidt, liest sich die Attacke auf den behäbigen Stifter so.
Grundsätzlich wählt Stifter von zwei möglichen Formulierungen die längere. Er erlässt uns kein Dativ E, keine Elefantiasis seiner schwerfällig watschelnden derselbe, dieselbe, dasselbe, das barbarische Gestammel seiner gemästeten Nebensätze, die manierierte Einfältigkeit, die um eine entscheidende Spur zu oft an selbst auferlegten Schwachsinn grenzt.
Dem Lager der Stifterfeinde stehen die Stifterverehrer gegenüber, die keineswegs bestreiten, dass der Linzer Schulrat umständlich und ausschweifend schrieb. Sie verbeugen sich vielmehr von Nietzsche über Karl Kraus bis hin zu Peter Handke vor Stifters Langsamkeit und gewinnen ihr einen spezifischen Reiz ab. Am pointiertesten hat Thomas Mann diese Ehrenrettung Stifters formuliert.
Es ist ein stiller, blasser, pedantischer Zauber, der fester hält als das meiste Interessante und einem demonstriert, was welches Maß von Langweiligkeit unter Umständen möglich ist, möglich gemacht werden kann. Das Sensationellwerden der Langeweile ist im schönsten Sinn unheimlich.
Tatsächlich ist ja zum Beispiel das 17-malige »Ja, Konrad« der kleinen Sanna im Bergkristall nur vordergründig monoton. Mit jeder Wiederholung zeigt es zunehmende Gefährdung an, wächst die Angst beim Leser, der die Kinder in ihr Verderben steigen sieht. Katastrophe und Idylle sind bei Stifter stets ineinander verwirkt. Manchmal kippen idyllische Szenarien fast unmerklich ins Bedrohliche und Vernichtende. Häufig sind Kinder von solchen Wechseln betroffen. Die Erzählung Katzensilber schildert eingangs das Glück zweier kleiner Mädchen, die jedes Jahr zur Erholung von der geräuschvollen Großstadt die Sommermonate auf dem Landgut ihrer Großmutter verbringen dürfen. Dort leben sie naturnah und, dank der Geschichten, die ihnen die Großmutter erzählt, traditionsverbunden. Wie in Bergkristall vermittelt Stifter die kindliche Unschuld über eine Flut von Diminutiven.
Da sie schon größer waren, da sie mit den Füßlein über Hügel und Täler gehen konnten, da die Körperchen schlanker und behender emporzielten, gingen sie mit der Großmutter auf den hohen Nussberg. Wenn der Haber bleichte und das Korn und die Gerste in der Scheune zur Ruhe war, dann färbten sich die Haselnüsse mit braunen oder rosenfarbenen Wänglein. Die Kinder hatten breite Strohhüte auf, sie hatten weiße Höschen. An der Hand trugen sie ein Körblein. Sie hielten sich mit den Händchen an dem Geländer und sie rasteten auf den Sitzen.
Auch die Natur ist niedlich. Wässerlein fließen, in denen Fischlein schwimmen und von Ferne zeigen sich kleine Täfelchen von Schnee an den Bergen. Eines Tages aber geraten die Mädchen, zu denen sich mittlerweile noch ein Brüderchen gesellt hat, samt Großmutter in einen fürchterlichen Hagelsturm. Es rettet sie ein wundersames braunes Mädchen, das sie weit entfernt von ihrem Haus in einer wilden Buschlandschaft kennengelernt hatten. Das Naturkind baut für die Zivilisationsfamilie einen Unterstand aus Reisigbündeln, die die Gewalt des eisigen Niederschlags abpuffern.
Im Augenblicke kam auch der Sturm. Er fasste die Büsche, dass sie rauschten, ließ einen Atemzug lang nach, dass alles totenstill stand. Dann fasste er die Büsche neuerdings, legte sie um, dass das Weiße der Blätter sichtbar wurde und jagte den Hagel auf sie nieder, dass es wie weiße herabsausende Blitze war. Es schlug auf das Laub, es schlug gegen das Holz, es schlug gegen die Erde, die Körner schlugen gegeneinander, dass ein Gebrülle wurde, dass man die Blitze sah, welche den Nussberg entflammten. Die Hagelkörner waren so groß, dass sie einen erwachsenen Menschen hätten töten können. Und auf den ganzen Berg und auf die Täler fiel es so nieder. Was Widerstand leistete, wurde zermalmt. Was fest war, wurde zerschmettert. Was Leben hatte, wurde getötet. Nur weiche Dinge widerstanden. Wie die durch die Schlossen zerstampfte Erde und die Reisigbündel.
Nur weiche Dinge widerstanden. Dieser Satz könnte als Motto über Stifters Gesamtwerk stehen. Inmitten einer Natur, die kein Interesse am Fortbestehen des Menschen hat, empfiehlt er ein sich klein machen, um die Zerstörungsgewalten zu unterlaufen. Aufbegehren gegen die Übermacht der Natur, sie gar beherrschen wollen, das führte zum Schicksal des unbiegsamen Baumes, den der Sturm zerbricht. Vor diesem Hintergrund ist Stifters berühmte Verkündigung eines sanften Gesetzes zu sehen, das in der Welt walte und letztlich alles zum Guten füge.
Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers, das Wachsen der Getreide, das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das Glänzen des Himmels, das Schimmern der Gestirne, halte ich für groß. Das prächtig einherziehende Gewitter, den Blitz, welcher Häuser spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerspeienden Berg, das Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für größer als obige Erscheinungen.
Gegen diese Predigt ließ sich leicht einwenden, dass Stifter in seinen Erzählungen ja dauernd Gewitter, Sturm und unendlichen Schneefall in all ihrer fatalen Größe dargestellt hat, ohne zu zeigen, wie solche Vernichtungsgewalten sich mit den lebenserhaltenden Gegenkräften, dem rieselnden Wasser, der grünenden Erde, zu einer insgesamt gütigen Weltordnung zusammenschließen. Dann war es nur ein kleiner Schritt, ihn mit Thomas Bernhard zum langweiligsten und verlogensten Autor der deutschen Literatur zu erklären. Wer dies tat, nahm Stifter seine Selbstdarstellung als biedermeierlicher Idyllendichter aber viel zu gutgläubig ab. Der Behauptung des Autors, dass die Welt eigentlich sanft und wohlgeordnet sei, ist aber mit guten Gründen zu misstrauen. Seine Texte bezeugen vielmehr den unablässigen Versuch der Sänftigung und Ordnung einer Wirklichkeit, die ihr Schreckliches für ihn nie verlor. So gesehen ist sein Schreiben eher eine Art magische Praxis, eine Beschwörung guter Geister, die Dämonen einer menschenfeindlichen Natur zu bannen. In einer autobiografischen Notiz aus seinem letzten Lebensjahr spricht Stifter von einem Gefühl des Entsetzlichen und zugrunde Richtenden, das ihm schon im Säuglingsalter erfüllt habe. Dem Erwachsenen dient das Schreiben zur Einübung einer Haltung, die diese Urangst zwar nicht zum Verschwinden bringt, aber immerhin ermöglicht, mit ihr zu leben. Nirgendwo wird dieses Programm, schreibend dem Unglück nicht zu trotzen, sondern es durch demütiges Nachgeben in seiner Vernichtungskraft zu mildern, besser greifbar als in die Mappe meines Urgroßvaters. Diese Erzählung war sein Lieblingskind, wie er selbst betonte. Seine ganze Schriftstellerlaufbahn hindurch hat er sie immer wieder aufgegriffen und umgeschrieben. Die vier Fassungen weichen erheblich voneinander ab. Ihr Kern aber bleibt das Schreiben als Beruhigungs- und Überlebensmittel. Augustinus, den Helden der Erzählung, kennen wir bereits. Es ist jener tapfere Landarzt, in dessen Tagebuch sich die Schilderung des unheimlichen Konzerts der eisklirrenden Wälder findet. Den verstörten Bauern, die den Weltuntergang nahe wähnen, steht er vorbildlich zur Seite, erklärt ihnen die klimatischen Ursachen des Eisbruchs und versorgt trotz der Gefährlichkeit der Wege ihre Kranken. Am Anfang der Erzählung aber ist er ein verzweifelter Mann. In einem dummen, grundlosen Eifersuchtsanfall hat er seine geliebte Margarita so gekränkt, dass sie ihm nicht mehr vergeben kann. als er sich in einem höher gelegenen Waldstück erhängen will. »Die Bäume sahen mich fragend an«, heißt es, bringt ihn der Vater Margaritas, ein ehrwürdiger Mann, der allgemein als der sanftmütige Obrist bekannt ist, von seinem Vorhaben ab. Später erzählt ihm der Obrist, er sei, bevor die Sanftheit sein bestimmender Charakterzug wurde, ein wilder Tunichtgut gewesen, der auch einmal kurz vor dem Suizid aus Liebe stammt. Ein einfacher Soldat rettete ihn. Wenige Jahre später habe ihm dann ein alter Kriegsmann das ideale Rezept geliefert, die selbstzerstörerische Unruhe des Herzens zu bannen.
Es besteht darin, dass einer sein gegenwärtiges Leben, das ist, alle Gedanken und Begebnisse, wie sie eben kommen, aufschreibt, dann aber einen Umschlag darum siegelt und das Gelöbnis macht, die Schrift erst in 3-4 Jahren aufzubrechen und zu lesen.
Der therapeutische Effekt des Rückblicks nach mehreren Jahren besteht darin, dass das Ich sich von sich selbst distanziert. Die heftigen Leidenschaften, sei es des Glücks, sei es der Verzweiflung, lassen sich nach Monaten und Jahren nicht mehr nachempfinden. Kopfschüttelnd liest der Tagebuchschreiber, wie er einst sein Herz an ein Mädchen hängte, dessen Liebreiz ihm wenig später schon unbegreiflich war. Wirksamer als das Wechselbad der Emotionen sind die Konstanten des Alltags. Arbeit, Wohnung, bürgerliches Familienleben, Nachbarschaftspflege. Der auf diese Weise eingeübte Blick zurück zeigt demnach, dass es gerade das Unscheinbare, Kleine, Gewöhnliche ist, was dem Leben Halt verleiht. Das Aufwühlende, Erschütternde, das aus der Nahsicht Große, hingegen wirft es aus der Bahn. Tagebuchschreiben wird so zur Lebensbewältigungskunst des ängstlichen Mannes. Die Lektüre alter Aufzeichnungen zeigt dem Obristen, wie unstet, ja geradezu gefährlich die heftigen Leidenschaften sind. Also bemüht er sich, ihnen keine besondere Aufmerksamkeit mehr zu schenken, wenn er weiter seine Tagebuchseiten füllt. Die Psyche wird in der Selbstbeobachtung dieses Diaristen systematisch ausgeblendet und damit beruhigt, ein veritables Trainingsprogramm, sich das spontane, wilde Fühlen abzugewöhnen. Und siehe da, mit jedem Päckchen Tagebücher, die er nach 3-4 Jahren wiederliest, treten die verlässlichen Konstanten des Alltags stärker hervor. Als er sich schließlich in einem friedlichen Tal niederlässt und dort einen wohlgeordneten Haushalt mit Garten pflegt, enthalten die Aufzeichnungen gar nichts Aufregendes mehr.
In dem Tale bekamen meine Päckchen immer mehr Gleichmäßigkeit, bis im Alter eines wie das andere wurde. Ich richtete mich häuslich ein und legte rückwärts hinaus den Garten an, in welchem mir meine Pflanzen wuchsen, die ich liebe, weil sie unschuldig den Willen Gottes tun.
Nirgends hat Stifter deutlicher offenbart, wie er zum schlechthinnigen Autor der Langeweile wurde. Stufe um Stufe wurden seine Erzählungen selbst gleichmäßiger, gaben den Schilderungen von Naturschauplätzen, Wohnungseinrichtungen oder belanglosen Routinehandlungen der Menschen immer mehr Raum und schwiegen sich über das Seelenleben der Figuren aus.
Während wir noch so sprachen, ging die Tür auf und es kam eine Magd und ein Mann herein. Die Magd war so, wie man sie in manchen Häusern zu untergeordneten Diensten hat, und der Mann sah einem Gärtner oder so etwas Ähnlichem gleich. Sie trugen Tischzeug, um den Tisch damit zu decken. Sie taten den Teppich weg, stellten die Lampen seitwärts auf einen Kasten, deckten den Tisch für 2 Personen, stellten 2 Lichter darauf und ließen die Lampe auf dem Kasten fortbrennen. Dann gingen sie wieder zur Tür hinaus. Nach kurzem brachte die Magd unsere Speisen und der Mann brachte das Getränke. Wir hatten eine Suppe, guten Braten mit Salat, eine Flasche vortrefflichen Weines und sehr frisches Wasser. Das Abendessen hatte nichts Armes oder Bettelhaftes an sich. Als wir es verzehrt hatten, kamen wieder die zwei nämlichen Menschen und räumten ab. Sie trug das Geschirr und er die übrigen Essgeräte fort. Zuletzt breiteten sie wieder den Teppich über den Tisch, stellten die Lampe darauf und verließen uns.
Hier herrscht tatsächlich das Kleine. Friedrich Hebbel hätte wohl spöttisch kommentiert, dass Stifter uns immerhin die Beschreibung des Abwaschs und vor allem des Zurückräumens von Geschirr und Besteck in reinliche Kästen erspart. Je pedantischer Stifter das erzählen wird, desto deutlicher wird aber auch, dass es hier nicht um die biedere Wiedergabe einer geordneten Welt geht, sondern um die Beschwörung von Ordnung gegen das überall lauernde Chaos. Und mit Chaos droht eben auch die leidenschaftliche Liebe. Wenn Stifter seinen Helden die begehrte Frau erblicken lässt, erscheint ein möglicher Liebesbrand schon vorsorglich gelöscht.
Als mir der Obrist seine zwei Zimmer gezeigt hatte, führte er mich zu Margareta hinüber. Hier verkündete sich die Reinlichkeit schon von außen. Auf der breiten Schwelle, die zwischen dem Türfutter der sehr dicken Mauer ist, lag eine feine gelbe Matte aus Rohr, die genau in den Raum passte und diente, dass man sich die Sohlen abwische. Der Obrist klopfte an und es tönte ein herein. Wir gingen hinein und fanden sie, mitten in dem ersten Zimmer stehen. Eine Dienerin ging eben von ihr und hatte verschiedene Dinge auf dem Arme. Das Zimmer war ganz rein gefegt, es war kein Stäubchen, und die Dinge standen in der vollkommenen Ordnung. Die braunen Haare Margaritas legten sich so schön an das Haupt, und die braunen Augen blickten so klar wie das Zimmer. Sie zeigte uns die Sachen, wie sie gestellt seien, und fragte uns, ob es so bleiben könnte. Wir gingen auch in das zweite Zimmer. Da stand hinter hohen, geschlossenen Vorhängen ihr Bettlein. Auf einem kleinen Tischlein war ein Kruzifix von sehr guter Arbeit. Gegenüber war ein Kasten, in dem nette Bücher standen. Und daneben war ein Tischlein, wo sie lesen konnte und ihre kleinen Aufsätze schreiben.
Das schöne Mädchen wird in dieser Beschreibung selbst zum Möbelstück. Ihr aufgeräumtes Gesicht gliedert sich harmonisch ein ins gepflegte Inventar der Stube. Obendrein ist, trotz vollkommener Ordnung, ihre Hauptsorge, irgendein Ding könne nicht an seinem rechten Platze sein. Das fast schon Klinische solchen Ordnungs- und Reinlichkeitszwangs verrät dem Leser, dass hier tatsächlich Verwirrung eingetreten ist. So, in der Art eines Abwehrzaubers, konfrontiert uns Stifter mit der aufbrechenden Sexualität seiner Figuren. So erahnen wir, dass dieses Kinderzimmer mit Tischlein und Bettlein, dem Kruzifix zum Trotz, der Raum einer begehrenswerten Frau geworden ist. Stets hat Stifter seinen Glauben beteuert, dass ungeachtet aller Naturkatastrophen und menschlichen Missetaten ein gütiger Gott über allem walte, dessen Heilsplan bloß nicht erkennbar sei. Späteren Geschlechtern würde er sich vielleicht erschließen. Seine Erzählungen aber handeln, unter der lieblichen Oberfläche, von einer Weltangst, die immerzu beschwichtigt werden muss. In schlichtem Tonfall Harmlosigkeit auf Harmlosigkeit häufend, lassen sie allenthalben die drohende Vernichtung spüren. Das ist das Faszinosum dieser so provokant auf Einfachheit, Monotonie und Sanftheit getrimmten Prosa. Nicht zufällig hat Stifter mit zunehmendem Alter den Namen Gott öfter durch den Begriff der Allmacht ersetzt. Die Allmacht ist eine Instanz, die man nicht anbeten und um Gnade bitten kann. Man kann nur ergeben darauf bauen, dass sie das Menschenleben noch eine Weile verschont. Bezeichnenderweise ist es ein Pfarrer, der diese Haltung in Stifters Werk am sinnfälligsten vertritt. Die Erzählung Kalkstein ist das Porträt dieses Geistlichen, der in einem öden, abgelegenen Landstrich sein Möglichstes für die Versorgung und schulische Bildung der armen Bauernkinder tut. Er hat die Gewohnheit, bei nächtlichen Gewittern eine Kerze auf den Tisch zu stellen und bei ihrem Licht ruhig sitzen zu bleiben, solange das Unwetter dauert.
Endlich schlugen die ersten Tropfen an die Fenster. Sie schlugen stark und einzeln gegen das Glas. Aber bald kamen Genossen, und in kurzem strömte der Regen in Fülle herunter. Er wuchs schnell, gleichsam rauschend und jagend, und wurde endlich dergestalt, dass man meinte, ganze zusammenhängende Wassermengen fielen auf das Haus hernieder. Das Haus dröhne unter dem Gewichte und man empfinde das Dröhnen und Ächzen herein. Kaum das Rollen des Donners konnte man vor dem Strömen des Wassers hören. Das Strömen des Wassers wurde ein zweites Donnern. Die Blitze fuhren wie feurige Schnüre hernieder und den Blitzen folgten schnell und heiser die Donner, die jetzt alles andere Brüllen besiegten und in ihren tieferen Enden und Ausläufen das Fensterglas erzittern und klirren machten. Der Pfarrer saß ruhig und einfach an dem Tische des Stübleins und das Licht der Teigkerze beleuchtete seine Gestalt.
Dieser Pfarrer wendet sich nicht an seinen Herrn. Er spricht kein Gebet, liest keinen Psalm. Er vollzieht ein Ritual, aber kein christliches. Wie ein alter, weiser Schamane versucht er, die Blitze, das Feuer vom Himmel, mit seinem milden Feuer, dem Kerzenlicht, zu besänftigen. Aber das ist schon alles, was er tut. Ansonsten sitzt er nur regungslos da und wartet das Ende ab.
Zuletzt geschah ein Schlag, als ob er das ganze Haus aus seinen Fugen heben und niederstürzen wollte. Und gleich darauf wieder einer. Dann war ein Weilchen anhalten, wie es oft bei solchen Erscheinungen der Fall ist. Der Regen zuckte einen Augenblick ab, als ob er erschrocken wäre. Selbst der Wind hielt inne. Aber es wurde bald wieder wie früher. Allein die Hauptmacht war doch gebrochen und alles ging gleichmäßiger fort. Als endlich das Regnen nur ein einfaches Niederrinnen war und das Blitzen ein Nachleuchten, stand der Pfarrer auf und sagte, es ist vorüber.
Die ungeheure Entbehrlichkeit des Menschen. Adalbert Stifters anthropofugale Erzählkunst. Radio-Essay von Manfred Koch. Es sprachen Christiane Rosbach und Sebastian Rudolph. Ton und Technik Norbert Vossen und Robert Müller. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.